Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Sie ist Journalistin und Schriftstellerin und sie hat in einem einzigartigen Selbstversuch eine Welt erkundet, die letztlich mit jedem von uns irgendwas zu tun hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Nora Bossong.
Guten Morgen.
Frau Bossong, wie lange hat es gedauert, bis Sie nach den Recherchen und nach dem Schreiben des Buchs über das Rotlichtmilieu in Ihrer eigenen Normalität wieder angekommen sind?
Das war mit dem Schreiben eigentlich ein guter Weg, da wieder anzukommen. Ich muss aber sagen, dass ich auch immer wieder zurückgefallen bin. Ich hatte danach, als das Buch erschienen ist, ja des öfteren Fernsehteams, mit denen ich dann wieder in Bordelle, Laufhäuser und so zurück musste. Das katapultiert einen dann wieder dorthin zurück. Also die Abende nach solchen Ausflügen sind dann speziell.
Wenn Sie heute, keine Ahnung, einen Artikel über sowas lesen, im Fernsehen sowas sehen, reagieren Sie da anders drauf als vor diesem Experiment?
Ich habe einfach eine klarere Meinung dazu. Ich weiß mehr, was ich von dem Ganzen halte und was tatsächlich dahinter steckt. Also auch dadurch, dass ich mit den Fernsehteams dort war, habe ich ja auch den Unterschied mitbekommen. Als ich inkognito war, habe ich eine ganz andere Welt gesehen, als Klar. In dem Moment, in dem ich von ein paar Leuten mit Kamera begleitet werde. Dann freut sich natürlich der Bordellbetreiber oder der PR-Mann. Es werden uns Gesprächspartnerinnen herbeigeholt, die einem das Schönste aus dieser Welt berichten und von der internationalen Atmosphäre schwärmen und von den guten Verdienstmöglichkeiten. Das ist natürlich alles sehr geschönt.
Und hat mit der Realität nur sehr bedingt zu tun. Sie haben die unterschiedlichsten Dinge gemacht. Sie waren auf einer Sexmesse, Sie haben Table Dance erlebt, Sie waren auch in einem Swinger-Club. Hatten Sie vorab einen festen Plan, was Sie der Reihe nach in Anführungsstrichen abarbeiten, oder hat sich da auch vieles zufällig für Sie ergeben?
Manches hat sich zufällig ergeben. Einfach, ich habe zum Beispiel einen Sexclub besucht, von dessen Existenz ich vorher nichts wusste. Das war wirklich ein Zufall. Ich war in meiner Stammkneipe, unterhielt mich mit dem Kellner über mein Buchprojekt und plötzlich drehte sich jemand am Nebentisch um und sagte, ja, aber es ist alles ganz anders und komm morgen mit, ich zeig dir, wie es auch anders sein kann.
Okay.
Aber es, so das grobe Linie war, dass ich mit etwas sanfteren Dingen anfange, Orte, an die ich mich im Zweifelsfall auch noch allein getraut hätte und an die ich auch allein gekommen wäre und dann Schritt für Schritt in die etwas einschlägigeren Orte zu gehen. Ja.
Sie haben manche Sachen allein gemacht. Sie haben sich für bestimmte Ausflüge auch jemanden mitgenommen als Begleitung oder vielleicht auch als Schutz. Wie haben Sie da aussortiert?
Also es gab einfach Orte, an denen ich sofort aufgeflogen wäre. Also wenn ich als Frau alleine an der Tür eines Bordells klingel, wird mich keiner ernsthaft als Kundin wahrnehmen. Da brauchte ich tatsächlich den Mann. Und das Erstaunliche war zum Beispiel, dass ich dort, wir saßen mit einer Frau zusammen, ich habe alles bezahlt, also den Prosecco oder Sekt und das Bier. Trotzdem wurde ich nicht als Kundin wahrgenommen. Ich war sozusagen das Surplus für die kleine Begleitung des Mannes. Ich machte ihm in den Augen der anderen ein Geschenk, dass ich als seine Freundin dort mit ihm hingehe. Und das fand ich schon sehr bezeichnend, dass selbst wenn man das Geld selbst in der Hand hat, man als Frau nicht als Kundin wahrgenommen wird. Es gab andere Orte, wie etwa das Sexkino, wo ich zwar allein reingekommen wäre, aber vielleicht nicht mehr alleine raus. Da gab es etwas beklemmende Situationen und da brauchte ich tatsächlich auch einen Begleiter als Schutz.
Dieses Sexkino, das Sie gerade angesprochen haben, gehört, glaube ich, in der Summe auch zu den eher bedrückenden Erfahrungen, die Sie in diesem Milieu gemacht haben. Warum?
Es war sehr bedrückend dort. Ich hatte natürlich auch am Anfang eine etwas naive Vorstellung. Ich stellte mir vor, so ein kleines Kino mit ein paar Sitzen und vorne läuft ein Porno und die Leute vergnügen sich da mit sich selbst im Zweifelsfall oder gucken einfach nur den Film. Man kann sich aber eigentlich in Zeiten des Internets und der Internetpornografie vorstellen, dass das keinen Sinn machen würde als Konzept für einen Laden.
Weil es zu wenig ist.
Weil man sich ohne Probleme natürlich im Internet all das angucken kann. Warum sollte man dann an so einen Ort gehen? Heute sind das eher Erlebniskinos für Erwachsene, so heißen sie. Meistens so verwinkelte Gänge. Es ist so eine Mischung aus Swingerclub und Kino. Die Filme laufen eher wie Kaufhausmusik über allem ab. Das ist eher am Rand, wird das wahrgenommen. Die Bilder sind natürlich relativ, ein ziemlicher Einheitsbrei. Da variiert nicht viel. Und dadurch, dass ich als Frau plötzlich da war, hatte ich sehr schnell mehrere Herren, die mir nachgegangen sind. Natürlich, in dem Moment, in dem ich die Schwelle zu so einem Ort überschreite, wird natürlich nicht klar, was ich da will. Und ich hatte ja gerade nicht ein Schild um den Hals, guten Tag, ich bin Reporterin, ich möchte gerne über Sie schreiben. Das wollte ich ja gerade nicht. Das heißt, da verschwamm natürlich meine Rolle. Ich war plötzlich nicht mehr die Beobachtende, sondern ich war die Beobachtete. Und das, was die Herren dort erwartet haben, war einfach, dass ich dort vor ihren Augen mit meinem Begleiter oder auch mit jemand anders Sex habe. Und ich bin dann noch in einen Raum gekommen, wo es sehr zur Sache ging, wo es wirklich, fand ich, sehr aggressiv auch war, die Stimmung. Und ich nicht mehr wusste, wenn ich einen Schritt weiter nach vorne gehe, gebe ich damit quasi schon mein Einverständnis, dass ich mitmache.
Also um das nochmal klar zu machen, das ist sozusagen eine Mixtur. Auf der einen Seite laufen irgendwelche Pornofilme oder Pornofilmchen und gleichzeitig gibt es Live-Darstellungen, wo, keine Ahnung, 2, 3, 4 Leute live fürs Publikum miteinander kopulieren.
Ja, ob fürs Publikum. Ich denke, man muss schon eine gewisse exhibitionistische Ader haben, um das gut zu finden. Das ist auch nicht in jedem Sexkino so. Ich denke eher, dass es ab und an stattfindet, um sozusagen dann wieder den Anreiz zu schaffen. Es gibt dann in Foren die Gerüchte, dass da ab und an ein Pärchen gesehen wird. Also es ist sozusagen dieses gewisse Etwas in den Augen der Besucher, was dann den Anreiz schafft. Weil natürlich das auf der Leinwand sehen oder auf dem Fernseher sehen, das können sie zu Hause machen. Aber es geht darum, tatsächlich dabei zu sein und diese Situation, dass eine Frau von sehr vielen Männern umringt wird, fand ich in der Situation, es mag Situationen gehen, in der das nicht so ist, aber in der Situation sehr, sehr bedrückend.
Mit welchem Ziel machen das diese Männer? Einfach nur, um zuzugucken oder um sich auch bei diesem Zugucken zu befriedigen?
Natürlich, also die gucken nicht nur zu, sondern sie sind auch involviert.
Okay, auch eine relativ absurde Vorstellung, in der Öffentlichkeit sich selbst zu befriedigen irgendwie.
Ja, also, es ist absurd, aber es ist, naja, jeder hat seine eigenen Vorlieben und die Leute suchen sich dann diese Orte. Das soll ja jeder machen, wie er will. Aber ich fand wirklich diesen Moment, wo eine Frau quasi aus meinem Blick ausgeliefert war, das fand ich sehr bedrückend. Und dass ich auch nicht mehr wusste, wie kann ich klar machen, dass ich hier nicht Teil dieses Spiels sein will.
Nora Bossong ist Journalistin, Schriftstellerin, hat auch viele Preise bekommen. Ich weiß gar nicht, gibt es den wichtigsten Preis für Sie, den Sie gekriegt haben?
Also der Peter-Huchel-Preis liegt mir sehr am Herzen. Dieses Jahr der Roswitha-Preis, beziehungsweise 2016. Und es ist nach einer Nonne benannt worden, die eigentlich die ersten Schriftzeugnisse aus weiblicher Feder hinterlassen hat in Deutschland.
Wir wollten, was Ihre Recherchen im Rotlichtmilieu angeht, über komische Situationen reden. Haben Sie richtig komische Situationen erlebt?
Ja, ich habe viel Absurdes erlebt. Das ist häufig die Kombination aus harten Szenen und dann geht man ein Stück weiter und steht plötzlich vor einem Nudelsalatbuffet mit Windbeuteln in einem Swingerclub. Und in meinem Kopf passen diese beiden Dinge, dieses urspießige und eher in eine Schrebergartenkolonie passende Buffet. Es passt einfach nicht zu dieser mutmaßlich dort ausgelebten Libertinage. Ja. So sehr libertinage war es dann ohnehin nicht. Aber wenn ich dann im Swingerclub bin und diese kleine Sauna sehe und in der Sauna halten alle ganz zwanghaft ihre Handtücher fest, dann denke ich, in jedem Hallenbad geht es eigentlich freizügiger zu als an diesen Orten.
Und aber im Nachbarzimmer wird gevögelt?
Ganz genau, ganz okay. Genau. Und dann hat man noch diese wunderschönen Schlappen an, so Gummilatschen, die Erotik auch in ungeahnte Höhen treiben. Aber auch in diesem Sexkino, über das wir schon geredet haben, gab es dann... eigentlich in jedem Sexkino, was ich besucht habe, ich war ja in mehreren, habe nicht alle beschrieben, aber wenn ich dann am Eingang schon so einen Teekocher vorfinde und daneben so eine Palette mit Apfelteebeuteln, denke ich, ach, wo bin ich denn hier gelandet? Also es ist so das Absurdeste, ich habe noch nie in meinem Leben Apfeltee getrunken, aber dass mich das gleich willkommen heißt an so einem Ort, an dem Pornografie von morgens bis abends gesendet wird, ist das schon ziemlich absurd.
Also ich erinnere mich, es ist Jahre her, an eine Sendung mit einem Ehepaar, ich glaube aus Gelsenkirchen, die damals einen Swingerclub in NRW betrieben haben. Dieses Ehepaar war unfassbar spießig. Und ich erinnere mich auch noch, dass sie erzählt haben, dass im Zeichen von AIDS man überall Schälchen aufstellt, da liegen Kondome drin, aber um das Ganze ein bisschen auch ästhetisch aufzulockern, liegen dann auch Pralinen und Schokoladenteile dazwischen.
Ja, kommt auf die Pralinen an, würde ich sagen.
Wenn Sie in so ein Etablissement wie einen Zwingerclub gehen, wie reagieren Männer auf Sie? In dem Sinne, dass Sie da reingehen, um eben auch zur Verfügung zu stehen?
Naja, ich habe da schon deutlich gemacht, dass ich quasi mit meinem Partner, also meiner Begleitung da war. Wir haben uns dann irgendwann, damit wir nicht auffliegen, in diesen Pärchenraum zurückgezogen, haben dort eine Viertelstunde gesessen, sind wieder rausgegangen. Ich hatte dann noch meine Haare ein bisschen verwuschelt, damit sozusagen okay. Die anderen nicht das Gefühl haben, wir sind hier nur so aus, wir sitzen nur an der Bar rum.
Also Pärchenraum bedeutet, da darf kein anderer rein.
Genau, genau. Wo man, da fragt man sich natürlich auch, warum gehe ich in den Swingerclub, wenn ich, das kann ich dann ja eigentlich auch zu Hause machen. Aber im Swingerclub wurde das schon sehr eingehalten, dass sozusagen, wenn von mir ein Zeichen gekommen wäre, dann hätte ich sicherlich Interessenten gefunden. Aber ich habe kein Zeichen gegeben und dann wurde das auch sehr gewahrt. Und es hat am Ende ein Herr, mit dem wir uns länger unterhalten haben, seine Hand auf meine Schulter gelegt, hat sich aber erkundigt, ob es okay war für mich. Also so, wo ich sagen muss, okay, das ist in Ordnung, da werden Grenzen eingehalten, eher die Ausnahme in diesem ganzen Business, in dem ich mich bewegt habe.
Sie waren auch mal auf einer Sexmesse und die Veranstaltung war wirklich trostlos. Und vorgefunden nackte Frauen mit Anal-Dildos und Puschel?
Und Puschel.
Was für eine Kombination.
Naja, der Puschel macht es dann alles noch ein bisschen hübscher. Nein, das Trostlose war tatsächlich, dass bei diesen ganzen Performances, die dort zu sehen waren, eigentlich kein Spiel mehr vorhanden war. Es war wirklich nur ein Rauf-Zoom auf die reine Geschlechtlichkeit. Ich habe, das ist mir immer wieder bei dieser Recherche aufgefallen, dass ich mir eigentlich die Gesichter dieser Frauen überhaupt nicht merken konnte. Und das war nicht, weil ich so angeturnt war von ihren Bewegungen, sondern weil es so sehr in den Vordergrund gedrängt wurde, weil es so überbetont wurde. Und das nimmt für mich eigentlich jeglichen Reiz, jegliche Erotik, die immer ein Spiel hat, die immer auch den Menschen mir präsentieren sollte oder sich der Mensch mir darstellen sollte. Ja. Und das Erstaunliche war, dass wirklich die Leute wie verrückt mitgefilmt haben oder fotografiert haben. Das ist natürlich etwas, das können sie zigfach im Internet auch finden, aber es ist so irgendwie die Aneignung, so wie beim jeder Rom-Tourist, der vorm Kolosseum steht und auch nochmal das Kolosseum fotografiert, ja. Obwohl er das nun auch im Internet deutlich besser finden kann. Aber sozusagen die Teilhabe an dieser sehr nackten Performance, und nackt meine ich im doppelten Sinne, nicht nur, dass die Leute natürlich auf der Bühne ausgezogen sind, sondern dass da auch nichts anderes ist, dass da reine, maßgeschneiderte Körper stehen und man eigentlich ein Gefühl dafür verliert, was Körperlichkeit wirklich sein könnte.
Und Sie haben Dinge erlebt, von deren Existenz Sie vermutlich vorher auch nichts wussten. Holzdildos, die hießen entweder Waldfee oder Bärenzunge.
Genau, und die Doppelhummel gab es auch noch.
Die Doppelhummel?
Die Doppelhummel. Das schien mir ja sozusagen noch das Natürlichste auf dieser ganzen Messe zu sein. Es ist eine Technik, die offensichtlich auch schon die frühen Geigenbauer zu nutzen wussten. Also diese besondere Vibrationsfähigkeit dieses Holzes. Nichts dagegen einzuwenden. Es scheint auch körperverträglicher zu sein als jegliche Form von Plastik.
Aber gab es da auch Live-Vorführungen mit diesen Holzdingern?
Ja, da gab es eine Live-Vorführung und zwar der Drechsler. Der hat ja dann vor Ort gedrechselt und das war ganz rührend, weil es hatte fast so was, als ob er dann eine Kirchenbank drechselt oder so eine Verzierung. Aha. Es hatte was sehr Ruhiges, fast Kontemplatives und das fiel natürlich komplett raus aus diesem ganzen Trubel der Übersexualisierung.
Wie komplett war denn der heiße Lesbensex im VW-Bus?
Der war weder kontemplativ noch, würde ich sagen, dass er wirklich lesbisch war, sondern es war eine Show Küssen und Fummeln eher für heterosexuelle Männer. Also ich glaube, dass sich homosexuelle Frauen davon jetzt nicht unbedingt hätten umhauen lassen.
Rotlicht, das ist der Titel des Buchs, das Nora Bossong geschrieben und veröffentlicht hat nach einer einjährigen Reise durch das Rotlichtmilieu in Deutschland. Die Frauen, die Sie erlebt haben, die sich zeigen, die sich prostituieren, die beruflich in diesem Markt tätig sind. Warum machen Frauen das?
Zumindest bei den einschlägigen Tätigkeiten zu den allergrößten Teilen, weil sie keine andere Wahl haben, sei es finanziell, sei es aber auch, weil sie wirklich von Angehörigen, von Nahestehenden gedrängt werden. Es gibt den Klassiker des Loverboys, das heißt ein Mann, der junge Frauen verliebt macht. Diese Frauen tun dann alles für ihn. Meistens hat er noch irgendwo eine andere Familie oder drei andere Frauen. Also eigentlich eine Form des, nicht nur eigentlich, sondern es ist eine ganz klare Form des Zuhälters, der es aber eben nicht allein durch Gewalt macht, sondern, was viel perfider ist, dadurch, dass er die Gefühle von Frauen ausnutzt und sie gefügig macht dadurch.
Dann gibt es auch viele Frauen aus Osteuropa, die sozusagen in diesen Markt eingeführt werden, die unter zum Teil erbärmlichen Bedingungen arbeiten müssen. Haben Sie solche Frauen auch erlebt?
Ja, ich habe zwei Frauen aus Ungarn erlebt. Da muss man sagen, dass das sozusagen noch die etwas privilegierteren Frauen waren, die ich auf dem Straßenstrich in Berlin getroffen habe. Es gibt da eine ganz klare Aufteilung. Also diese beiden ungarischen Frauen, die hatten in ihren Worten keinen Zuhälter, das würde ich mit Vorsicht genießen, dieser Ausführung, aber zumindest keinen sie schlagenden Zuhälter, keinen Zuhälter, der komplett über sie herrscht. Dann gibt es Frauen, die häufig aus Bulgarien oder Rumänien kommen, denen es noch sehr viel schlechter geht. Es sind häufig aus Familienzusammenschlüssen Frauen, die ausgewählt werden, die dann dorthin geschickt werden.
Die von ihren Vätern, Onkeln oder Brüdern auf den Strich geschickt werden.
Ja, nicht nur von Männern, manchmal ist es auch die Schwiegermutter oder die Tante.
Die eigene Mutter.
Die eigene Mutter vielleicht nicht, hoffe ich noch. Das ist vielleicht noch eine letzte Resthoffnung, die ich mir bewahren will, aber die Tante vielleicht. Also das muss man auch klar machen, bei den Tätern sind es nicht nur Männer, es können auch Frauen sein.
Ist Straßenstrich hierarchisch gesehen die unterste Stufe?
Würde ich sagen, ja. Also das ist, man hat ja den Begriff der Zwangsprostitution, der aus meiner Sicht ein schwammiger ist, weil ich nicht mehr sagen kann, wo der Zwang aufhört. Also wenn ich da mir die Geschichten anhöre und die Umstände, unter denen die Frauen dort stehen, dann können die mir auch dreimal erzählen, dass sie das freiwillig machen. Es ist sehr nah dran an dem, was ich als Zwangsprostitution
sage. Kann man einen solchen Job auf einem Straßenstrich machen, ohne sich mit Drogen vorher vollzupumpen, damit man es überhaupt aushält?
Ich glaube, das ist extrem schwer. Ich habe Hochachtung vor Frauen, die das können, die das aushalten, die sich überhaupt ihre eigene Würde da bewahren können. Ich glaube, dass es häufig zusammengeht, dass eigentlich das Wegnehmen von Würde überhaupt die Voraussetzung ist, dass man die Frauen so weit hat, dass sie dorthin gehen, dass sie sozusagen sich über sich bestimmen lassen zu so einem Maß. Nicht für alle sicherlich. Es gibt auch Frauen, die das wirklich schaffen, da so einen Rest von Würde für sich zu bewahren. Aber es ist extrem schwer. Und Drogen sind natürlich auch ein Teil des Ganzen. Also manche stehen dort, weil sie ohnehin schon Drogen konsumieren, andere fangen dort an. Ich denke, dass viele sich auch einfach zu einem gewissen Grad schon sehr stark aufgegeben haben oder so sehr den Zwang internalisiert haben, dieses beherrscht werden von den Erwartungen, die andere an sie stellen, dass sie das gar nicht mehr von sich abspalten können.
Es gibt auch Frauen, die sagen, wir machen diesen Job als Prostituierte beispielsweise gern und freiwillig. Haben Sie solche Frauen getroffen?
Ja, auch. Es war aber definitiv die Ausnahme. Ich muss auch sagen, dass ich das nur gefunden habe bei den Frauen, die aus Deutschland kamen und in Deutschland gearbeitet haben. Also die meisten, die sozusagen zugereist waren, dann hauptsächlich aus Osteuropa, die haben es nicht so sehr freiwillig gemacht. Oder wie gesagt, das Wort Freiwilligkeit verschwamm sehr stark. Die Grenzen waren nicht mehr ganz eindeutig auszumachen. Ich glaube, dass es das gibt. Ich glaube, dass es eine extreme Minderheit ist. Und was man zum Beispiel wenn man sich mit Escort-Service beschäftigt, was sofort auffällt, ist, je höher die Preise, desto klarer sind auch noch die Grenzen gezogen. Also eine Frau oder auch ein Mann, der oder die 400 € die Stunde nimmt, zeigt viel stärker auf, wo die Grenzen sind. Also zum Beispiel, ich begleite nur, Händchen halten ist okay, aber mehr nicht. Also keine sexuellen Dienstleistungen oder sexuelle Dienstleistungen, aber nur
Kohle.
Genau, ja. Richtig gegen Kohle und da aber auch nur bis zum bestimmten Punkt. Wenn ich bei den Seiten bin, wo mir für 50 € eine Dienstleistung angeboten wird, da kriege ich alles. Da kann ich wirklich alles nehmen. Und das zeigt auch wieder, ich meine, es ist ganz klar, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Das heißt, die Wertschätzung, die wir einer Dienstleistung, einem Objekt oder einer Person entgegenbringen, die variiert, je nachdem, wie viel Geld wir dafür zahlen. Das heißt, wenn wir jemandem 400 € zahlen, dann schätzen wir die Person auch irgendwie wert, weil wir müssen ein bisschen Geld dafür brauchen. Wenn wir nur noch 40 € zahlen, ist der Respekt auch
Unabhängig von der Gage, ob 40 oder 400 Euro, was macht es mit einer Frau, was macht es mit ihrem Selbstbewusstsein, ihrem Selbstwertgefühl, wenn sie sich auf einer Bühne einen Doppeldildo aus Holz reinsteckt, beispielsweise?
Ja, das kann ich natürlich nicht aus erster Hand sagen, weil ich das noch nicht gemacht habe. Ich kann nur sagen, dass ich... dadurch, dass ich einfach nur Beobachterin war, dass ich immer wieder ein Jahr lang in Situationen gekommen bin, wo Menschen, die ich eigentlich nicht kannte, mir zumindest körperlich nahe kamen, wo ich sie in intimen Situationen erlebt habe, gleichzeitig ihnen aber in keiner Weise wirklich nahe gekommen bin, dass mich das schon, ich will nicht sagen beschädigt hat, aber doch mein eigenes Empfinden von Intimität sehr angeknackst hat. Das heißt, allein dadurch, dass ich immer wieder an diesen Situationen teilhatte, das ist einen eigentlich in gewisser Weise innerlich ein bisschen aushöhlt. Das heißt, ich kann nur das hochrechnen und sagen, ich bin froh, wenn ich das nicht machen muss und wenn es keiner machen muss und wenn Fragen nach Intimität, nach Verliebtheit noch stellbar sind. Also ich habe auch Gespräche geführt mit Frauen, für die Intimität eben ein Handelsgut geworden ist. Und ich glaube wirklich, die Frage nach Verliebtheit, nach Begehren zu stellen, etwas, was ich mich noch fragen kann, wen oder was oder wie begehre ich, ist da eigentlich gar nicht mehr denkbar. Und das kann aber umgekehrt nicht sein, dass Begehren, so das eigentlich wunderbarste Gefühl, was wir kennen, ein reines Privileg von bürgerlichen Menschen ist und all jene, die irgendwie aus dem Bürgertum rausfallen, dieses Gefühl sich nicht mehr leisten können.
Lassen Sie uns über die Männer reden, und die Männer sind im Regelfall die zahlenden Kunden. Gilt der alte Satz noch, wer zahlt, bestimmt?
Er bestimmt nicht nur, sondern ich hatte häufig das Gefühl, dass tatsächlich die Frau erworben wird, in der Vorstellung zumindest der Person.
Für eine bestimmte Dienstleistung und für einen bestimmten Zeitraum.
Nee, eben nicht nur für eine Dienstleistung, sondern dass wirklich diese Person besessen wird. Weil ich eben nicht die Erfahrung gemacht habe, dass immer nur Dienstleistung gekauft wurde, sondern dass dieses Gefühl von Überlegenheit ganz stark ausgespielt wird in dem Moment, in dem ich bezahle. Was mich zum Beispiel schockiert hat, war, dass offensichtlich es ein Lustgewinn für manche Menschen sein muss, wenn sie auf dem Straßenstrich oder sonst wo von 40 Euro noch auf 30 runterhandeln. Also da noch einmal die Machtdemonstration ausspielen können. Ich kann nicht immer noch weiter drücken. Und da frage ich mich manchmal auch, geht es da überhaupt noch um Sexualität? Geht es da wirklich um Sex? Oder geht es eigentlich um das Spiel von Macht und dieses Spiel von Überlegenheit? Und dass ich wirklich da meine Macht demonstrieren will, vielleicht weil es mir sonst in meinem sonstigen Alltag nicht mehr möglich ist.
Haben Sie auch Männer erlebt im Zuge Ihrer Recherche, die als Kunden angefangen haben und als Romantiker geendet sind und sich dann in die jeweilige Prostituierte verliebt haben?
Ganz so nicht. Ich habe Männer getroffen, die durchaus sehr respektvoll über die Frauen geredet haben, die vielleicht auch dafür geschwärmt, für eine von diesen Frauen geschwärmt haben. Verlieben würde ich, so weit ging es nicht, aber das kommt auch vor. Aber natürlich habe ich, die Männer, die mit mir geredet haben, waren natürlich all jene, die ohnehin schon das, was sie dort tun, reflektieren. All jene, die von den Frauen nichts halten, die absolut respektlos vorgehen, die möchten natürlich auch mit mir nicht reden.
Aber die Reflektierten, haben die auch begründet, warum sie da hingehen?
Also der eine Grund ist, dass sie sonst keinen Sex haben und keinen Sex, dass sie gerade Single sind oder es in der Beziehung nicht läuft. Der andere Grund ist, dass sie wirklich diese eine Frau extrem begehren und dass sie da mehr Möglichkeiten haben als zu Hause. Ich glaube, dass es aber trotzdem immer ein Outsourcen von Problemen ist. Das heißt, anstatt in der eigenen Beziehung, sofern es eine Beziehung gibt, über das Problem zu reden, geht man den Weg drumherum und kauft sich das woanders. Oder auch, wenn ich mir vorstelle, dass jemand Single ist und sich dann darüber sozusagen den Ausweg erkauft, vielleicht eher darüber nachdenken sollte, warum ist er Single, warum hat er Angst, da Nähe aufzubauen oder ist zu ungeschickt oder so. Also es ist aus meiner Sicht auch häufig ein Ausweichen und auch eine Unbeholfenheit, also wirklich eine Hilflosigkeit.
Hat sich durch diese Recherche, mit dieser Recherche, Ihr Männerbild verändert oder ist dieses Männerbild gar beschädigt worden?
Im Ganzen nicht, nein. Also ich glaube nach wie vor, dass es sehr respektvolle, sehr nette und sehr tolle Männer gibt. Und auch, ich glaube auch nicht, dass Männer per se schlechter sind als Frauen oder umgekehrt. Aber was mich schon schockiert hat, waren einige Mails von Freiern, die nach der Veröffentlichung des Buches bei mir ankamen und die mit einer wirklich menschenverachtenden Ausdrucksweise nicht mich angegriffen haben, sondern die Frauen, bei denen sie Sex kaufen. Und das finde ich wirklich schlimm und das finde ich schockierend, dass es in einer Gesellschaft, die eigentlich auf freiheitliches Zusammenleben angelegt ist, auf eine ansatzweise Gleichberechtigung der Geschlechter, auf respektvolles Umgehen miteinander, dass das offensichtlich, dass diese Männer sich noch nicht mal selbst hinterfragt haben, dass es ihnen noch nicht mal aufgefallen ist, dass sie da menschenverachtend argumentiert haben.
Wenn man Swingerclubs aufsucht, wenn man in Sex- und Pornokinos ist, dann veranstaltet das ja auch was mit einem selbst. Gab es Situationen, wo Sie im Nachhinein sagen würden, da bin ich an meine eigenen Grenzen gestoßen, von dem, was ich auch psychisch aushalten kann?
Ja, ganz sicher immer wieder. Auch diese stetige Beschäftigung, also ich musste ja immer wieder reingehen. Das war nicht so, dass ich zwei Orte besucht habe und dann war Ruhe. Ich habe immer wieder auch meinem Lektor geschrieben, ich mach's doch nicht. Irgendwas hat mich dann doch gereizt und ich wollte es irgendwie das Handtuch nicht werfen, sondern ich wollte es dann irgendwie, die Leute, die dort arbeiten, die können ja auch nicht einfach sagen, so, ich gehe jetzt. Und ich hatte immer noch das große Privileg, dass ich am Ende des Abends in meinem eigenen Bett gelandet bin und dass ich niemanden so nah an mich ranlassen musste, wie es mir unangenehm gewesen wäre. Ich konnte sagen, ich gehe da zur Recherche hin. Das Wort Recherche wurde ganz oft überhört und dann verschwamm da etwas. Also ich glaube auch, dass es schwierig war, in dem Jahr wirklich im Privaten klare Grenzen zu ziehen und aufrechtzuerhalten. Und dass natürlich, wenn ich einen halben Tag im Bordell unterwegs bin, verhalte ich mich natürlich anders. Dann bin ich irgendwie in so einer ganz anderen Welt. Da bin ich in einer Welt der absoluten pornografische Nacktheit, des übersexualisierten Umgangs. Gleichzeitig hinterfragt man auch umso stärker, was man eigentlich ist.
Sie haben Situationen erlebt, die Ekelgefühle ausgelöst haben. Haben Sie umgekehrt auch Situationen erlebt, die Sie persönlich gekickt haben?
Eindeutig eine gute Erfahrung war die Tantra-Massage, die ja so ganz eindeutig auch nicht zum Rotlicht gehört. Das ist einfach das komplette Gegenbild von dem, was ich da sonst erlebt habe, weil es zum einen eine ganz starke Entschleunigung ist. Es wird auch über Sexualität geredet. Das heißt, man bettet das alles ein in das, was man wirklich selbst ist, wo man hin will, wo man vielleicht Schwierigkeiten hat, was man sich wünscht. Und es ist nicht so ein reines Leistungsdenken. Zum anderen, zumindest in dem Studio, in dem ich war, sondern es gibt da definitiv Unterschiede, war ganz klar die Grenze gezogen zwischen der Handlung und der Person. Das heißt, ich habe da, das ist das einzige Mal, dass mir das deutlich aufgefallen ist, wirklich nur die Handlung bezahlt. Ich war nicht berechtigt, plötzlich an der anderen Person irgendwie rumzugreifen oder derlei, sondern es war ganz klar, ich liege dort, die andere Person macht etwas mit mir. Und da schien mir sozusagen die Idee, dass ich eine sexuelle Handlung kaufen kann für Geld, zu funktionieren. Es gibt sicherlich Studios, wo das nicht so ist, aber ich glaube, dass das wirklich das Entscheidende ist, dass ich nur eine Handlung kaufe und dass ich nicht meine, damit über den Körper oder über die Seele der anderen Person herrschen zu können.
Zum Schluss der Sendung gefragt, wussten Sie nach dieser Reise besser, wer Sie selbst sind?
Ja, auch wenn ich's, das hängt ja auch häufig miteinander zusammen, wenn man es zwischenzeitlich gar nicht mehr zu wissen meint oder sehr, sehr verwirrt ist, dann kommt man natürlich zu einem ganz anderen Nachdenken über sich selbst und kommt an ganz andere Punkte. Ich würde trotzdem nicht jedem empfehlen, zur eigenen Selbstfindung ein Jahr im Rotlicht zu verbringen, aber es ist tatsächlich, je härter die Fragen sind, die man sich selbst stellt, desto besser sind dann auch die Antworten häufig.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Was machen Sie als nächstes?
Als nächstes Gedichte und einen Roman.
Danke, alles Gute.
Sehr gern.
Eins gehört.